Hallo, mein Name ist Stefan B. Westphal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sachsen-Anhalt-Podcast. Und virtuell zugeschaltet, ich sehe ihn sogar über die Webcam, ist Chris Lucio Schönburg.
Hallo Stefan, ich freue mich.
Ne? In der vorigen Woche, das war ja eher so dein Steckenpferd, Schule und Corona, mit dem Vorsitzenden des Landesschülerrats.
Genau, und auf das interessante Gespräch folgte dann auch interessante oder vielseitige Resonanz, sage ich es mal so. Viele Schülerinnen und auch viele Lehrer, viele Eltern haben mich darauf angesprochen und stimmten in vielen Aussagen mit ihm überein, dass da natürlich noch viel Luft nach oben ist in den verschiedensten Sachen. Aber gerade was das Thema Digitalisierung anbelangt, hat sich in den letzten Monaten ganz schön was getan. Also die eine Hälfte sagt so, die andere Hälfte sagt so, da sind die Auffassungen jeweils unterschiedlich.
Ich glaube, das sind auch immer so die persönlichen Erfahrungen, die man selbst gesammelt hat. Habe ich Weihnachten ein iPad geschenkt bekommen oder nicht?
Genau, richtig.
Wie ist es bei dir?
Ich habe eins geschenkt bekommen.
Okay, also gehörst du zu der Fraktion. Heute geht es auch um ein wichtiges Thema in Sachsen-Anhalt. Man glaubt es kaum, in knapp 3 Monaten wird ein neuer Landtag gewählt. Und da haben wir uns professionelle Unterstützung geholt, und zwar Dr. Kerstin Völkel von der Uni in Halle. Sie unterrichtet dort Politwissenschaften und ist selbst auch Wahlforscherin.
Richtig. Und du hast sie befragt und ich habe mal Stimmen von den Schülerinnen und Schülern, quasi von den Erstwählern, auch mit ihr ins Boot werfen können.
Genau. Und wie ich dich kenne, hast du diese Stimmen liegen lassen und musst jetzt nochmal schnell weg, um diese zu holen, beziehungsweise die Fragen, sodass wir dich dann hoffentlich innerhalb der nächsten Minuten im Podcast wieder begrüßen zu können.
Wenn ich wieder da bin.
Genau, dann mach dich los und wir starten jetzt in die neue Folge.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Und da ist sie auch schon am Telefon. Hallo, Frau Dr. Völkel.
Hallo.
Ja, wir haben eine Pandemie. Wir dürfen viele Sachen nicht machen. Wir dürfen nicht ins Restaurant. Warum verschiebt man die Wahl nicht einfach?
Weil das nicht so einfach ist. Und zwar deswegen, weil die Wahlperiode ganz klar in der Landesverfassung geregelt ist. Und hier ist festgelegt, dass die Wahlperiode 5 Jahre beträgt. Und ebenso ist hier festgelegt, in welchem zeitlichen Ablauf hier die nächste Wahl stattfinden muss. Und hier ist klar festgeschrieben, dass die Neuwahl frühestens mit Beginn des 58. Monats und spätestens mit Ablauf des 62. Monats nach Beginn der Wahlperiode stattfinden muss. Das heißt, die Spielräume sind sehr eingeschränkt und entweder sie findet wieder eben dem üblichen Turnus statt. Üblicher Turnus wäre eigentlich der Märztermin gewesen. Davon ist man schon abgerückt und ist auf den Junitermin gegangen. Aber das ist wirklich der Spielraum, den man hatte und den hat man jetzt schon ausgereizt. Und wenn man jetzt eben entsprechend die Wahl verschieben wollen würde, müsste man erstmal die Verfassung ändern. Und das geht jetzt eben nicht von jetzt auf nachher, sondern das würde einen entsprechenden Vorlauf bedeuten und damit wäre überhaupt nicht mehr diese Wahlperiode einzuhalten. Und vor dem Hintergrund kann man eine Wahl nicht einfach verschieben.
Okay, ist ja so eine kleine Gesetzeslücke. Man denkt immer, in Deutschland ist alles geregelt, ne? Und dann gibt es keinen Paragraphen, wo steht, wenn Pandemie, dann dürfte auch ein bisschen später. Ne? Aber wir haben ja auch die Option, oder die wurde mal diskutiert, die Wahl komplett in eine Briefwahl umzuwandeln. Das wäre möglich.
In der Tat, und das hat man auch gemacht. Also gerade jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Bedingungen, die wir haben und der Sicherheitsvorkehrungen, die eingehalten werden müssen, hat man hier Vorkehrungen getroffen und hierfür hat man das Wahlgesetz in Sachsen-Anhalt geändert. Das hat auch Rheinland-Pfalz schon gemacht bei den zurückliegenden Landtagswahlen jetzt letzten Sonntag. Die haben auch diese entsprechende Vorsichtsmaßnahme getroffen, dass eben, falls es irgendwelche Hotspots gibt in Wahlkreisen oder auch eben im ganzen Land sogar, wäre gesichert, dass man hier eben die Wahl durchführen kann als reine Briefwahl. Also hier hat man in der Tat Vorsorge getroffen und Vorkehrungen, damit auch hier die Wahl trotzdem stattfinden kann.
Ist denn so eine Briefwahl jetzt mit einer normalen Präsenzwahl gleichzusetzen oder kommt es da zu anderen Ergebnissen? Oder ja, also ich sag mal, jetzt haben wir ja in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sehr oft gehört, okay, viele haben dann jetzt schon vor der Maskenaffäre gewählt, was der CDU dann sozusagen zugutekommt. Also ganz kurz gefragt, welche Effekte hat so eine Briefwahl im Gegensatz dazu, wenn am Sonntag gewählt wird?
Also man hat so ein bisschen am letzten Sonntag beobachten können, hier wurden ja zunächst mal die Stimmen ausgezählt von den Personen, die im Wahllokal abgestimmt hat. Und da war noch im Laufe des Abends, hat man dann gesehen, dass so ein bisschen Bewegung drin gewesen ist, dass manche Parteianteile hochgegangen sind und wiederum die Stimmenanteile für andere Parteien eher so ein bisschen runtergegangen sind. Und das ist relativ deutlich, dass eben doch Briefwähler anders ticken so ein bisschen als eben entsprechend offenbar die Urnenwähler. Das war jetzt vor den aktuellen Bedingungen nochmal so ein bisschen das Fragezeichen, kann man die bisherigen Erkenntnisse, die man über Briefwähler hat, auch auf die jetzige Situation übertragen, vor dem Hintergrund, weil ja jetzt sehr viel mehr Briefwahl tatsächlich beantragt haben. In Rheinland-Pfalz waren es ja 60%, auch in Baden-Württemberg 50%, jeder Zweite hat Briefwahl gemacht. Und tendenziell weiß man aus der Forschung, und das hat sich jetzt aber auch bestätigt, dass die CDU da eher von profitiert von den Briefwählern. Das liegt so ein bisschen daran, weil hier eher ältere Personen hier verstärkt die CDU wählen, die nicht mehr so mobil sind. Genau das umgekehrte Bild haben wir bei den Grünen. Die schneiden tendenziell auch bei den Briefwählern ziemlich gut ab. Allerdings genau aus dem umgekehrten Grund wie bei der CDU. Hier sind die Wähler mobiler, sind in der Regel eher formal höher gebildet und das spricht eher dieses grüne Wählerklientel an, die dann eben entsprechend auch verstärkt diese Briefwahl machen. Bei der FDP hat sich zumindest in Baden-Württemberg nicht ganz so bestätigt. Die ist im Laufe des Abends, das hat man letzten Sonntag beobachten können, hat die eher an Stimmen verloren. Das weicht jetzt so ein bisschen ab von dem, was man eigentlich bisher beobachtet hat. Normalerweise profitiert die FDP auch tendenziell von Briefwählern. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, viele Selbstständige, auch eher höher gebildete. Und daher hatten in der Vergangenheit zumindest die FDP auch immer ein bisschen die Nase vorne bei den Briefwählern. Anders die AfD. Das hat man auch beobachten können. Im Laufe des Abends letzten Sonntag sind die AfD-Wähleranteile eher zurückgegangen. Also je mehr Briefwählerstimmen ausgezählt wurden, umso deutlicher konnte man beobachten, dass die AfD davon eher das Nachsehen hat. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein taktisches Motiv, was dahinter steht. Die AfD ist nicht besonders aufgeschlossen gegenüber Briefwahl, hat auch schon eben im Vorfeld deutliche Kritik daran geäußert, hat eben auch hier die These vertreten, dass die Briefwahl angeblich fälschungsanfälliger sei. Und was man jedenfalls beobachten kann, bei den Briefwählern haben die AfD-Anhänger eher, die AfD hat hier eher das Nachsehen.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, was wird denn getan oder wie wird denn sichergestellt, dass man bei einer Briefwahl jetzt nicht fälschen kann, also dass man dann auch ein reales Ergebnis erhält und jetzt nicht solchen ja, Geschichten anheimfällt, wenn dann einfach gesagt wird, Fake News, das hatten wir auch in den USA, ne?
Ja, also in Deutschland ist das eigentlich relativ gut geregelt und hat sich auch bewährt. Also mit der Wahlbenachrichtigung hat man ja dann die Option, Briefwahl zu beantragen. Das kann man eben entsprechend machen oder man kann eben auch direkt im Rathaus vor Ort die Stimme abgeben, wenn man an dem Wahltag nicht da ist. Das ist auch eine Option. Man muss sagen, in der Regel, also das wird auch von den Unparteiischen dann überprüft, diese Briefwahlunterlagen. Das wird sehr sorgfältig gemacht in Deutschland. Und vor dem Hintergrund ist eigentlich die Gefälschungsgefahr hier relativ gering. Wo ein kleines Fragezeichen zu setzen ist, man kann natürlich nicht genau dann überprüfen, wer jetzt diesen Wahlzettel de facto ausgefüllt hat. Also diese Wahlgrundsatz des Wahlgeheimnisses und der Eigenständigkeit der Wahl, hier muss man eben einen kleinen Abstrich machen, weil man eben nicht weiß, ob jetzt beispielsweise die Enkelin für die Oma den Wahlzettel ausgefüllt hat, der beantragt wurde. Also hier kleine Abstriche, aber ansonsten muss man sagen, ist das eben formal gut geregelt, hat sich in der Vergangenheit bewährt und es wird auch sorgfältig dann eben geprüft beim Eingang der Briefwahlunterlagen von Unparteiischen. Und auch wichtig, sie werden auch de facto erst ausgezählt, wenn eben entsprechend um 18 Uhr die Wahllokale dann auch geschlossen haben. Zunächst eben entsprechend die Urnenwahlgänger, die haben Vorzug, die werden zuerst ausgezählt und dann kommen die Briefwähler an die Reihe.
Genau, und um es zu ergänzen, Wahllokal, da kann ich sogar was zu sagen, weil ich seit vielen, vielen Jahren als Wahlhelfer auch mitmache. Und da ist ja immer irgendwo ein Vier-Augen-Prinzip. Man ist immer mit Leuten zusammen, die man vorher nicht kennt. Also wenn man da irgendetwas tricksen wollte, da muss man wirklich, ja, also entweder muss es mit dem Teufel zugehen, denn wie gesagt, fremde Leute, es gucken immer welche mit drauf und Fehler fallen da auf und da wird im Zweifel dann echt um die letzte Stimme alles nochmal dreimal ausgezählt, weil es irgendeine Differenz zwischen diesem Wählerverzeichnis, wo das ja abgestrichen wird, wie viele Leute da waren und den abgegebenen Stimmzetteln gibt. Also eigentlich sind Wahlen in Deutschland fälschungssicher, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Und wenn, dann fällt es auch gleich auf, ne? Weil dann wird ja sofort recherchiert und geguckt, Moment, das kann jetzt hier nicht sein, in dem einen Wahllokal gibt es einen Ausreißer.
Genau, und man sieht es, glaube ich, auch, wir hatten ja in Sachsen-Anhalt so ein Negativbeispiel bei der Stadtratswahl in Stendal gehabt, wo hier eben entsprechend bewusst Briefwahlvollmachten gefälscht wurden. Und das ist letztendlich deswegen aufgefallen, weil die Abweichung von der Briefwahl im Vergleich zu den Urnenwahlergebnissen so auffällig war, dass man eben drauf gestoßen ist. Also die Kontrollmechanismen, muss man sagen, die funktionieren dann letztendlich auch immer gut in Deutschland. Und wie Sie sagen, Wahlhelfer sind ja auch, die schauen sich ja auch gegenseitig und kontrollieren sich gegenseitig. Auch das ist in der Vergangenheit immer mal wieder aufgetaucht, dass ein Wahlhelfer hier darauf hingewiesen hat, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und dann wurde eben recherchiert, kontrolliert, die Staatsanwaltschaft hat teilweise ermittelt und es wurde aufgedeckt. Und das darf man nicht vergessen, Wahlfälschung ist auch ein Straftatsbestand und genau das hat in Stendal auch gegriffen. Der Kandidat, der hier bewusst gefälscht hat, wurde zu 2,5 Jahren Haft verurteilt.
Ja, ich würde gerne jetzt zu einem Steckenpferd von Ihnen kommen. Schließlich war es Ihr Promotionsthema, also Ihre Doktorarbeit. Und zwar, welche Bedeutung hat denn so eine Landtagswahl vielleicht auch gerade aus so einem, ja, doch eher bevölkerungsmäßig kleinen Bundesland wie Sachsen-Anhalt für die Bundestagswahlen? Kann man daraus was ableiten?
Das kann man in zwei Richtungen untersuchen. Einmal eben hat die Landtagswahl Ausstrahlungseffekte auf die Bundestagswahl, aber genauso kann man natürlich auch die Blickrichtung ändern und untersuchen und sich näher anschauen, inwiefern wurde denn die Landtagswahl eigentlich von der Bundestagswahl oder von der Bundespolitik eventuell überstrahlt. Und vielleicht wenden wir uns erstmal der ersten Richtung zu. Inwiefern hat die Landtagswahl einen Ausstrahlungseffekt auf die Bundestagswahl? Sie werden ja auch häufig so als Testwahlen hier stilisiert. Ist das gerechtfertigt? Und da muss man sagen, das kommt eben entsprechend auf die Landtagswahl an. Wir haben jetzt die Situation, die Landtagswahl wird in Sachsen-Anhalt im Juni stattfinden. Das ist relativ zeitnah zur Bundestagswahl. Allerdings ist Sachsen-Anhalt natürlich auch ein ostdeutsches Bundesland, was man jetzt nicht zwangsläufig 1:1 eben auf die Bundesebene übertragen kann. Also wenn man sich allein die Parteienlandschaft anschaut, vor allen Dingen die beiden Parteien, die eher links und rechts an den Rändern zu verorten sind, also die Linke und die AfD, hier kann man schon ganz augenfällig feststellen, das ist auf der Bundesebene nicht 1:1 zu erwarten und auch nicht eben entsprechend hier übertragbar. Allein das Kräfteverhältnis der Parteien ist hier in Sachsen-Anhalt ein ganz anderes, wie es auf Bundesebene vorliegt. Ebenfalls eine ganz andere Situation haben wir, was die Wählermobilisierung anbetrifft, also sprich, wer geht zur Wahl. Hier ist in Sachsen-Anhalt zu beobachten, dass eher doch es schwierig ist, die Wähler zu motivieren, ihre Stimme abzugeben. Das ist bei Bundestagswahlen allein aufgrund eben dieser Relevanz, dass es hier tatsächlich um was geht, was die Leute, also sowohl die Wahlberechtigten, Politiker, Journalisten, haben immer ein ganz anderes Augenmerk eben, wenn es um die Bundespolitik geht, die Bundestagswahlen, als wenn es um diese Nebenwahlen geht, zu denen eben auch die Landtagswahlen dann letztendlich zählen. Also gerade jetzt aufgrund der besonderen Konstellation, ostdeutsches Bundesland, andere Parteienverhältnisse von dem Kräfteverhältnis her, ist hier, glaube ich, nicht unbedingt zu erwarten, dass hier enorme Ausstrahlungseffekte von Sachsen-Anhalt jetzt auf den Bund hinwirken. Was spannend sein könnte, ist die Frage, wird sich der Abwärtstrend der CDU fortsetzen? Und das könnte natürlich eventuell durchaus nochmal eben quasi so ein Abwärtstrend quasi diese Spirale fortsetzen. oder eben im anderen Fall dann auch einen gewissen Rückenwind dann wieder bedeuten für eben einzelne Parteien. Aber das trifft auf alle gleichermaßen zu. Die spannende Frage ist natürlich jetzt im Falle der CDU vor dem Hintergrund der Wahlen, die letzten Sonntag stattgefunden haben in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz und hier eben wirklich die CDU als Verliererin hervorgegangen ist, inwiefern hier eben entsprechend dieser Trend auch in Sachsen-Anhalt zu beobachten sein wird oder ob sich hier stabile Verhältnisse eher abzeichnen werden.
Okay, und ich sehe gerade, Chris ist zurück und hat einen ganzen Strauß von Fragen mitgebracht in unserer kleinen Unterrubrik Erste Wahl, wo es also darum geht, was Erstwähler interessiert. Chris, ich übergebe an dich.
Danke, Stefan. Ja, Lisa aus Quedlinburg fragt zum Beispiel, Frau Dr. Völkel, was muss ich denn als Erstwähler alles so beachten?
Zunächst sollte man sich vielleicht einfach mal kundig machen, wie viele Stimmen man hat. Das kann immer nie schaden und das ist genauso wie bei der Bundestagswahl. Jeder Wähler, jeder Wahlberechtigte hat in Sachsen-Anhalt zwei Stimmen und zwar eine Personenstimme, so hieß sie auch tatsächlich früher in Sachsen-Anhalt, das wollte man deutlich machen, das ist die Erststimme, mit der man den Wahlkreiskandidaten, die Wahlkreiskandidatin wählt. Und dann hat man eine Zweitstimme, das ist die sogenannte Parteienstimme, die auch in Sachsen-Anhalt früher so geheißen hat, um das wirklich auch dem Wähler zu verdeutlichen. Und mit der wird dann eben entsprechend das Kräfteverhältnis von den Parteien bestimmt. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben entsprechend weiß, was man mit diesen beiden Stimmen wählt.
Sebastian aus Aachen fragt zum Beispiel, wie finde ich denn die zu mir passende Partei?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und zwar gibt es hier ein ganz gutes Hilfsmittel, nämlich den sogenannten Wahl-O-Mat. Und dieser Wahl-O-Mat ist gerade für junge Wähler konzipiert und der wurde jetzt auch, ist gerade aktuell in Bearbeitung. Und Ziel des Wahl-O-Maten ist es, die Parteiposition mit der eigenen Position vergleichen zu können. Und das geschieht anhand von verschiedenen Thesen, also Aussagen von den Parteien. Und da positioniert man sich zunächst mal selbst dazu und am Schluss vergleicht der Wahl-O-Mat dann quasi die eigene Position mit den verschiedenen Parteipositionen und gibt quasi entsprechend aus, mit welcher Partei die Übereinstimmung inhaltlich am höchsten ist und am zweithöchsten, am dritthöchsten entsprechend. Und das kann man für alle Parteien, die antreten werden, entsprechend dann sich ausweisen lassen und hat auf der Basis einen sehr guten Überblick, welcher Partei man zumindest auf Basis der rein inhaltlichen Positionierung am nächsten steht.
Und den Wahl-O-Mat finde ich im Internet, oder?
Genau, den findet man im Internet und der wird ungefähr so in der zweiten Maiwoche voraussichtlich freigeschalten. Also immer so gut 4-5 Wochen vor der Wahl wird der in der Regel freigeschalten und das wird auch wieder entsprechend jetzt im Mai dann stattfinden.
Soweit zu den Erstwählern.
Dankeschön. Ich habe in der Zeit mal geschaut. Es gibt eine, oder die letzte Umfrage für Sachsen-Anhalt ist von der INSA für die BILD. Und die Ergebnisse unterscheiden sich jetzt eigentlich wirklich ganz marginal von den Ergebnissen der Landtagswahl 2016, außer bei den Grünen, die so ungefähr 3,5-4% mehr haben. Bei den anderen sind es also wirklich 1% oder mal 0, noch was. Wie funktioniert das überhaupt mit diesen Umfragen und warum können Sie eigentlich nie genau das Ergebnis vorhersagen?
Umfragen befragen immer einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung. Also in der Regel sind das so ungefähr 1000 Personen, die hier zufällig ausgewählt werden. Das ist wichtig, dass da ein Zufallsprinzip dahinter steht. Das kann auf verschiedene Weise umgesetzt werden. Das Einfachste kann man sich quasi wirklich so einen Zufallsgenerator wie so eine Lotterietrommel vorstellen, dass hier quasi alle Bürger in Sachsen-Anhalt quasi drin sind und man wählt zufällig hier dann quasi die Telefonnummer aus von der Person, die dann in dieser Umfrage landet. Also Grundprinzip ist, dass eben dass ein verkleinerter Ausschnitt der Bevölkerung quasi hier befragt wird zu ihrem Wahlverhalten. Und Wenn ich natürlich nur 1000 oder 1500 Personen befrage, aber eben die Bevölkerung doch sehr viel größer ist in Sachsen-Anhalt als diese 1000 bis 1500, dann ist klar, dass ich hier keine Punktlandung hier hinbekomme. Und deswegen ist da immer quasi so ein Unsicherheitsbereich mit dabei bei sämtlichen Umfragen. Der schwankt je nach Stimmenanteil der Partei und je nachdem, wie viele Personen ich befragt habe. Je mehr ich befrage, desto sicherer wird meine mein Umfrageergebnis. Wenn ich eher weniger Personen befrage, desto größer wird mein Unsicherheitsbereich. Das heißt, ich muss eigentlich immer so plus minus 2 oder 3 Prozentpunkte mitdenken, um quasi dann tatsächlich hier beurteilen zu können, wo die Partei denn so ungefähr gerade liegt. Also dass sie nie, wenn jetzt die CDU gerade bei 30% liegt, heißt das nicht, dass sie exakt 30% holen wird, sondern sie kann genauso gut 27% holen oder eben 33%. Also plus minus 3 Prozentpunkte muss man hier immer ungefähr einkalkulieren, um tatsächlich dieses Ergebnis einschätzen zu können. Und vor dem Hintergrund muss man eben auch einfach hier beurteilen, wenn gerade die FDP, die steht jetzt ungefähr bei 5% und auf der Basis kann man eben überhaupt nicht sagen, ist sie drin oder ist sie nicht drin. Also das wird wirklich die spannende Frage sein. Das ist ja auch, letztes Mal ist sie ganz knapp mit 4,9% an der 5%-Hürde gescheitert. Und ja, das wird auf jeden Fall dieses Mal spannend werden, wird sie diesmal entsprechend den Sprung über die 5%-Hürde schaffen oder nicht. Zumindest aus Baden-Württemberg ist Rückenwind gegeben. Da haben sie relativ gut abschneiden können und auch hinzugewinnen können an Stimmen. Und da wird sich eben ja die Frage stellen, gelingt ihnen das auch in Sachsen-Anhalt? Vielleicht hier gerade auch Personen, die vielleicht etwas kritischer sind bezüglich der Corona-Maßnahmen, der Umsetzung, konnten sie zumindest in Baden-Württemberg hier ein paar Stimmen hier hinzugewinnen, auch als Oppositionspartei sich eben hier entsprechend hervortun. Und da wird abzuwarten sein, ob ihnen das auch in Sachsen-Anhalt gelingen wird.
Mir ist am Wochenende auch noch eine Sache aufgefallen bei den Umfragen. Und zwar war es bisher ja oft so, dass in den Umfragen die AfD niedriger bewertet wurde, als sie dann am Ende tatsächlich bei den Wahlen Stimmen bekommen hat. Jetzt am Wochenende war es umgekehrt. Ist das vielleicht so ein bisschen, was Sie vorhin sagten, der Briefwahleffekt oder kann man da auch noch was anderes hinter vermuten?
Ich denke, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Gerade im Westdeutschen, in den westdeutschen Bundesländern hat die AfD ja doch ein anderes Wählerklientel, als es im Osten der Fall ist. Und im Westen kann durchaus eben dieser Faktor, dass jetzt die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, eine größere Rolle gespielt haben, als es eventuell in Ostdeutschland der Fall sein wird. Allein das Stärkeverhältnis von der AfD ist ja auch im Westen ein anderes, als es im Osten der Fall sein wird. Und hier muss man eben bei den Umfragen auch berücksichtigen, dass solche Faktoren eben hier auch mitgreifen. Allerdings, man hat es auch gesehen, sie haben Einbußen hier gehabt, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz. Allerdings hat sich auch herauskristallisiert, dass sie doch einen harten Wählerkern haben, der deutlich über 5% liegt. Und das sowohl eben in Baden-Württemberg, was ein sehr reiches Bundesland ist, also auch jetzt gut aufgestellt ist, was die sozioökonomischen Faktoren betrifft. Also selbst hier gibt es einen harten Kern von Wählern, die eben sich der AfD zugehörig fühlen und quasi als Stammwählerschaft auch hier betitelt werden kann. Und in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt vor allen Dingen, ist eben dieser Größenfaktor nochmal eine ganz andere Dimension. Also selbst wenn hier eben entsprechend Abstriche zu machen sind, aufgrund eben jetzt dieser inneren Zerrissenheit auch der Partei, diese Flügelkämpfe, die ausgetragen werden, das kommt bestimmt jetzt hier diesen aktuellen Wählerergebnissen, ist das nicht zugute gekommen, dass die Partei quasi in zwei Teile sich aufsplittet. Stichwort Verfassungsschutz, auch die Pandemie-Maßnahmen sind in der eigenen Wählerklientel auch durchaus umstritten. Manche unterstützen die Maßnahmen, manche stehen ihnen durchaus kritisch gegenüber. Aber auch hier ist eben entsprechend die Einigkeit nicht so gegeben. Und das Thema Migrationspolitik ist ihnen natürlich abhanden gekommen. Also hier, während sie da vor 5 Jahren noch mit punkten konnten, fehlt eben dieses Thema. Und da wird abzuwarten sein, wie sich, glaube glaube ich, dieses Corona-Management durch die Regierung weiterentwickelt und ob sie dadurch eben eventuell punkten können. Das war ja so ein bisschen ein Versuch von ihnen, auf diese Karte zu setzen. Und das wird für Sachsen-Anhalt wahrscheinlich auch nochmal eine spannende Frage sein, wie sich das Corona-Management von der Landesregierung, wie das eben bei den Bürgern ankommt, auch Stichwort Impfen. Ob das weiterhin solche Probleme bereitet, wie es aktuell aussieht. Das könnte natürlich der AfD in die Hände spielen, weil sie das als Wahlkampfthema dann nutzen könnte. Aber Betonung liegt auf dem Konjunktiv, da es sind viele Fragezeichen gegeben. Kann ja auch sein, dass sich das Management als sehr professionell herausstellt und das auch von der Bevölkerung so wahrgenommen wird. Das würde bestimmt eben der AfD nicht gerade in die Hände spielen.
Okay, gerade beim Verfassungsschutz gibt es ja da noch ein Hin und Her und rechtliche Prüfungen, ob sie beobachtet werden dürfen oder wie das genannt wird. Also ich glaube, das wird in den nächsten Monaten und Wochen noch ein bisschen spannend. Aber trotzdem wird der Wahlkampf dieses Mal ja ein ganz anderer sein. Er wird viel online stattfinden, weil einfach ja der Stand auf dem Markt einfach in Corona-Zeiten nicht zeitgemäß ist. Was glauben Sie, welche Partei profitiert da am meisten von? Wer hat online die meisten Kompetenzen?
Das ist so ein bisschen die Frage, ob es nur auf diese Online-Kompetenzen ausschließlich ankommt, oder auch eben entsprechend, wer hat aufgrund eben dieser Pandemiesituation allein schon die besten Voraussetzungen. Und da muss man sagen, in diesen Krisensituationen wird eben sehr stark auf die Regierung gesetzt. Die steht im Fokus und man sieht es allein schon durch die Medien. Der Fokus liegt eben sehr stark auf den Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen, die es in den jeweiligen Ländern gibt. Und das spielt natürlich erstmal eben der CDU in die Hände, weil sie hier eben allein die Regierung eben als stärkste Partei auch eben repräsentiert. Und da ist auf jeden Fall dieser Amtsbonus von Haselhoff wird noch zusätzlich verstärkt durch diese Krisensituation. Stichwort Digitalisierung haben, glaube ich, alle Parteien gute Arbeit geleistet und eben entsprechend aufgeholt. Wer da sehr fortschrittlich ist, das muss man sagen, das sind die Grünen, die hier auch sehr gezielte Kampagnen betrieben haben und die sozialen Medien auch hier für ihre Gunsten sehr aktiv genutzt haben. Allerdings darf man eben nicht vergessen, neue Wählergruppen spricht man eben auf die Art und Weise eher schwer an. Also, dass man jetzt eben anders als auf dem Marktplatz, wo man durchaus eben mal auch vielleicht jemanden überzeugen könnte und ins Gespräch kommen könnte, der nicht auf der eigenen Seite steht, ist man ja quasi schon online, muss man erstmal schon eben hier die Bereitschaft mitbringen, auf eine andere Seite zu gehen. Und das ist eher schwierig, dass Leute von vornherein eben sagen, sie machen sich mal kundig ganz gezielt oder schauen das soziale Medienangebot jetzt an oder nehmen an Wahlveranstaltungen online teil von Parteien, denen sie nicht eben positiv gegenüberstehen. Also so gesehen hat das eben durchaus auch ein kleines Manko, dass man schwieriger Wählergruppen ansprechen kann, die eben entsprechend hier nicht schon mit einem selbst sympathisieren.
Okay, vielleicht nehmen wir uns das ja mit auf die Agenda für unseren nächsten Podcast in knapp 4 Wochen, dass wir uns einfach mal die Online-Angebote angucken und auswerten. Das wäre doch ein Deal, oder?
Das wäre auf jeden Fall spannend, auch vor dem Hintergrund, dass es die Möglichkeiten eben nochmal bietet, eben zu vermeiden, dass vielleicht so ein Themenwahlkampf dann auch stattfindet, sondern eben über den Tellerrand zu schauen, was sind denn noch für andere Themen für die Parteien spannend. Genügend Themen gibt es auf jeden Fall, Stichwort Klimapolitik, soziale Gerechtigkeit. Und da können wir uns gerne anschauen, was die Parteien hier jeweils zu bieten haben.
Das machen wir. Und für heute sagen wir auf jeden Fall Dankeschön. Es war ein sehr informatives Gespräch. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns zumindest in knapp 4 Wochen wieder. Tschüssi.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.